SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Mit dem Journalistenkollegen Christoph Koch, der viele berufliche Dinge im Selbstversuch unternommen hat, der mal sich auf die Suche gemacht hat nach dem Glück, nach der eigenen Männlichkeit, der auch mal, lang ist es her, versucht hat, ohne Handy und PC zu leben. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Dankeschön, schönen guten Morgen.
Christoph Koch, jetzt in Corona-Zeiten, haben Sie auch bestimmte Selbstversuche unternommen?
Na, ich glaube, wir haben ja alle ganz viel Selbstversuche unternommen, wie kommen wir ohne unmittelbaren menschlichen oder physischen menschlichen Kontakt aus, wie können wir auf die Gastronomie, auf Theater, auf viele Kulturangebote verzichten. Also ich glaube, für alle war es eine Zeit, die sich ja hoffentlich dem Ende nähert, aber eine Zeit der Experimente und Selbstversuche.
Welche Antworten haben Sie für sich selbst gefunden?
Ich habe schon festgestellt, dass mir manche Sachen weniger gefehlt haben, als ich es gedacht hätte. Also zum Beispiel, ich hätte geschworen, dass ich das Kino sehr vermissen werde und habe plötzlich gemerkt, ach, eigentlich
geht auch ohne.
Ich gehe zwar gerne, aber wenn es nicht da ist, geht es auch ohne. Und habe aber gleichzeitig gemerkt, ach, Lieferservice ist nicht dasselbe wie ein Restaurantbesuch, aber das war vielleicht auch schon vorher klar.
Die spannende Frage wird natürlich sein, kommt alles zurück, wie es mal war, oder gibt es Dinge, die sich irgendwie nachhaltiger verändern
werden? Ja, gute Frage. Ich bin mir sicher, dass es Dinge gibt, die sich nachhaltig verändern. Wo ich zum Beispiel auch gemerkt habe, sind dienstliche Reisen. Ich bin früher wahrscheinlich öfter irgendwo hingeflogen, um Interviewpartner zu treffen als Journalist. Jetzt hat man halt geskypt oder gezoomt oder einfach nur telefoniert, und da wird sich dann auch die Frage stellen, muss man dann immer wieder auch vor Ort sein oder geht es vielleicht manchmal auch eben weiterhin per Digitalkonferenz?
Mein persönlicher und bescheidener Eindruck ist, eigentlich geht's auch mit den paar Einschränkungen, die man psychologischer Art machen muss, doch ganz gut, ohne dass man die großen Entfernungen zurücklegt.
In den meisten Fällen glaube ich tatsächlich, das stimmt.
Ja. Was die Zukunft angeht, das ist eigentlich aktuell Ihr Hauptjob, in die Zukunft zu gucken, mit diesem Projekt Was wäre wenn? Ausgangspunkt, glaube ich, eine Serie auf Brand 1, eine Zeitschrift aus Hamburg.
Genau, eine monatliche Kolumne, wo ich mir eben genau diese Frage stelle, was wäre wenn, und dann jeden Monat ein fiktives Szenario durchspiele, angefangen von was wäre, wenn es nur noch Elektroautos gäbe, wenn niemand mehr Fleisch äße, wenn es kein Bargeld mehr gäbe, wenn Inlandsflüge verboten wären, und versuche das dann so durchzuspielen und durchzudenken, was wäre wenn.
Sie brauchen da, vermute ich zumindest, nicht nur eine gründliche Recherche, sondern auch entsprechende Experten, Fachleute, Wissenschaftler, die Sie dann nach welchen Kriterien aussuchen?
Genau, ich suche mir ja nicht für jede Folge ein oder zwei Expertinnen oder Experten, mit denen ich spreche. Ich versuche natürlich, Leute zu finden, die sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben. Das ist bei manchen Themen einfacher. Wenn das Thema vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher ist, dann muss man eins länger suchen, bis sich schon mal jemand damit befasst hat. Aber eigentlich klappt das ganz gut, natürlich gerne von der Universität, weil man dann weiß man auch, die sind nicht unbedingt, haben vielleicht nicht unbedingt ein wirtschaftliches Interesse in die eine oder andere Richtung. Und die befrage ich, lese Studien.
Wobei das Hauptproblem natürlich die ist, immer dann, wenn man ein Szenario entwirft für die Zukunft, das kann so kommen oder auch nicht.
Ganz genau. Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Ist ja so ein geflügeltes Wort. Es wird, glaube ich, sehr, sehr vielen verschiedenen Leuten zugeschrieben, aber es ist natürlich trotzdem absolut wahr und richtig.
Ein paar dieser Was-wäre-wenn-Fragen versuchen wir gleich gemeinsam zu beantworten, kulminierend mit der Frage aller Fragen, mit der Mutter aller Frage: Was wäre, wenn wir ewig leben?
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute,
was wäre, wenn? Das ist der schlichte Titel des Buchs, das Christoph Koch geschrieben und rausgebracht hat. Aktuell eine Serie, die es schon relativ lange bei Brand 1 gibt. Was wäre, wenn verschiedenste Szenarien die Welt neu zu denken? Herr Koch, wenn Sie einverstanden sind, fangen wir mit der vergleichsweise banalen Frage an. Was wäre, wenn es kein Bargeld mehr gäbe?
Genau, das war auch tatsächlich, glaube ich, fast eine der ersten Folgen, die ich vor gut 3 Jahren mir für das Bonn 1 Magazin ausgedacht habe. Und das ist ja, glaube ich, ein bisschen auch eine deutsche Urangst, dass man uns das Bargeld wegnimmt und den Sparstrumpf und uns quasi kontrolliert und so weiter. Aber wir sehen natürlich schon Anzeichen, dass es in die Richtung geht. Ob das eben natürlich immer mehr Kartenzahlungen sind, die jetzt ja zum Beispiel auch gerade in der Corona-Pandemie sich nochmal beschleunigt haben, wo wirklich auch der kleinste Bäcker, der vorher vielleicht eher die Stirn gerunzelt hat, wenn man mit der Karte bezahlen wollte, jetzt irgendwie drum gebeten hat. Dann hat man nicht das ganze Thema digital, Onlinehandel, PayPal, per App bezahlen und so weiter.
Aber also wie sind Sie dann zu dem Punkt gekommen, dieses zu Ende zu denken? So, es gibt kein Bargeld mehr, kein Euro, kein Cent, keine Brieftasche. Oder kein Geldbeutel.
Genau, ich habe tatsächlich auch mich dann wirklich noch bis zuletzt irgendwie gefragt, was sind denn dann die allerletzten, die sich so ein Kartenlesegerät anschaffen werden? Sind das dann die Obdachlosen und die Bettler, die sozusagen ja momentan noch wahrscheinlich am stärksten aufs Bargeld angewiesen sind? Ich habe aber auch durchgerechnet, da kann ich Ihnen die genaue Zahl leider nicht mehr sagen, wie lange es überhaupt dauern würde, das Münzgeld, das in Umlauf ist, zu vernichten. Das muss dann ja auch irgendwie erst entwertet und dann eingeschmolzen werden und so weiter. Also ich habe versucht, in alle Richtungen zu denken und zu recherchieren.
Dann haben Sie sich mal die Frage gestellt und damit natürlich auch den Lesern, was wäre, wenn niemand mehr Fleisch isst? Was würde mit der Tierwelt passieren? Was würde mit dem Planeten passieren?
Da war zum Beispiel eine überraschende Folge oder eine überraschende Erkenntnis, auf die mich einer der Experten aufmerksam gemacht hat, dass dann aber eigentlich auch die ganze Milchwirtschaft nicht mehr richtig funktioniert, weil man natürlich, wenn man sagt, wir haben Kühe nur noch zum Milch geben, was macht man denn dann mit den ganzen Bullen? Also man kann die natürlich dann einfach trotzdem umbringen und wegwerfen, aber eigentlich basiert die Milchwirtschaft natürlich auch ein bisschen darauf, dass man sozusagen die weiblichen Kühe als Milchkühe hat und die männlichen eben als zum Fleischverzehr. Also man kann das alles nicht so ganz losgelöst denken und man kann auch nicht jede Fläche, auf der jetzt ein Rind oder ein Tier weidet, unbedingt zum Pflanzenanbau benutzen oder so.
Ja. Was wäre, wenn wir alle wieder auf Atomkraft setzen? Würde es der Welt, der Umwelt, dem Klima dann besser gehen?
Das wird ja auch gerade aktuell wieder sehr diskutiert, habe ich aber auch bei meinen Recherchen festgestellt, ist nicht so einfach, wie es oft dargestellt wird, als eben vermeintlich CO2-neutrale Energie. Also A, muss so ein Kernkraftwerk ja auch erstmal gebaut werden, das fällt ja auch nicht vom Himmel. Zum Zweiten ist natürlich die Frage der Endlagerung immer noch nicht wirklich gelöst, also umweltfreundlich kann man da auch nicht sagen. Zum anderen muss man auch sagen, kann man Kernkraftwerke auch nicht über Nacht bauen. Sicherheitsthemen sehr groß geschrieben. Also da sind auch viele Fragezeichen dran. Und auch, muss man sagen, ist sie auch tatsächlich wirtschaftlich teurer mittlerweile als Wind oder Wasser oder Solarkraft.
Es gibt 2 Fragen, die wir versuchen nach 11 zu beantworten. Erste Frage hochemotional. Was würde passieren, wenn wir alle Grenzen aufmachen? Zweite Frage hochphilosophisch. Was wäre, wenn wir ewig leben?
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit unserem heutigen Leute-Gast Christoph Koch, der seit inzwischen 2-3 Jahren diese Rubrik hat bei Brand 1. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn beispielsweise alle Grenzen, die es in Deutschland gibt, aufgemacht werden würden? Dann wäre das für die einen die Apokalypse. Und für die anderen das multikulturelle Paradies?
Oder genau, ja, vor allem nicht nur die Grenzen in Deutschland, sondern ja auch in der ganzen Welt und Grenzen nach Deutschland. Genau. Nee, hochemotionales Thema auf jeden Fall. Es gibt viele wirtschaftliche Studien, die sagen, es wäre unterm Strich gut, die Produktivität würde steigen, Arbeitskräfte, die sich nach Marktgesetzen dorthin bewegen, wo sie gebraucht werden, sind quasi immer eine gute Sache. Gibt auch Stimmen, die sagen, naja, es machen sich auch gar nicht sofort alle auf die Reise, sobald eine Grenze offen ist. Wie man es zum Beispiel gesehen hat, Wirtschaftskrise in Griechenland. Den Griechen geht es wahnsinnig schlecht und sie hätten ja durch die EU reisen oder umziehen oder quasi sich neu ansiedeln können, wo sie wollten. Trotzdem haben es, ich glaube, 100.000 Griechen sind nach Deutschland gekommen im Zuge der Wirtschaftskrise.
Also spontan hätte ich jetzt gesagt, wenn alle Grenzen aufgehen, dann gibt es gigantische Flüchtlingsströme von Süd nach Nord beispielsweise.
machen sich alle auf den Weg. Nein, also natürlich gibt es große Bewegungen. Das ist gar keine Frage. Trotzdem, ich musste quasi lachen. Es gab den schönen Satz im Economist, eben der es auf die Griechen zum Beispiel gemünzt hat, warum die sich eben nicht in Scharen auf den Weg nach Deutschland gemacht haben, als es ihnen wirtschaftlich so schlecht ging. Da war die Begründung, in Frankfurt regnet es und niemand spricht Griechisch. Also die Beharrungskräfte oder sozusagen, ich glaube natürlich, man darf nicht unterschätzen, dass die Menschen, wenn es geht, doch immer lieber dort bleiben, wo sie herkommen und wo sie bleiben können und es schon sehr viel passieren muss, damit sie sich überhaupt auf den Weg machen.
Gut, also schlussendlich muss man die Frage nicht beantworten, weil es wird eine Hypothese bleiben. Es wird keine Welt geben, in der alle Grenzen aufgehen. Was ist mit der eigentlich noch hypothetischeren Frage, was wäre, wenn wir ewig leben? Wie haben Sie sich dieser Frage genähert?
Auch da ist es natürlich nicht so, dass es übermorgen passieren wird, aber wir merken schon, dass es sich in diese Richtung verschiebt. Es gibt immer mehr Therapien, die sozusagen altersbedingte Krankheiten besser therapieren können, die unser Leben stückweise verlängern. Ewiges Leben ist natürlich tatsächlich immer fraglich, ob das möglich wird. Vor allen Dingen wird es ja auch ganz große Fragen aufwerfen, wie verändert sich dann unser ganzer Lebensrhythmus? Also sind wir dann 200 Jahre in der Schule und kriegen Kinder, wenn wir 400 Jahre alt sind und arbeiten, bis wir 20.000 Jahre alt sind? Ja. Ist unser ganzes Leben dann gesund oder verlängert sich nur das Renten, das gebrechliche Alter? Das sind ja wirklich noch sehr, sehr viele Detailfragen, die man dann auch noch beantworten müsste.
Also glücklicherweise wird es dazu, das ist meine private Meinung, dazu nicht kommen, dass man ewig lebt. Aber was sicher kommen wird, ist, dass die Lebensspanne sich deutlich verlängern wird. Natürlich auch mit dramatischen Folgen in jeder Beziehung.
Genau, und auch die gesunde Lebensspanne, also wirklich die wir noch leistungsfähig sind, die wir das Leben noch genießen können, vielleicht aber eben auch arbeiten können. Also auch die Arbeitsdauer wird sich wahrscheinlich weiter erhöhen. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, die Frage ist ja auch wirklich, ob ein ewiges Leben mental wünschenswert wäre. Also wenn man für alles ewig Zeit hätte, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich kriege viele Sachen geschafft, weil ich weiß, es bleibt eben nicht unendlich Zeit. Wenn ich sage, ach, ich kann auch noch in 100 Jahren Klavier spielen lernen oder den alten Freund anrufen, dann macht man es vielleicht wirklich nie.
In 100 Jahren gibt es kein Telefon mehr.
Das stimmt.
Sie haben 10 Jahre, ist es her, ein damals einzigartiges Experiment gemacht, über das wir, wenn Sie einverstanden sind, gleich nachher noch ein bisschen ausführlicher reden. Sie haben sich an einem Leben ohne Handy, ohne PC, ohne WLAN versucht.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Unsere Was-wäre-wenn-Frage in Bezug auf was wäre, wenn wir ewig leben. Die für mich bislang beste Antwort kommt von SWR1-Hörer Lutz Wesel aus Sinsheim, der schreibt, wenn wir unsterblich würden, wäre es innerhalb kürzester Zeit mit der Menschheit vorbei, wegen der Folgen von Überbevölkerung. So sieht's aus. Wir wollten, Christoph Koch, über Ihr Leben ohne Handy, ohne WLAN, ohne Smartphone, wobei Smartphones gab es damals vor 10 Jahren.
Die waren ganz, ganz neu, aber noch nicht verbreitet. Ich hatte tatsächlich mir das allererste iPhone besorgt, aber wusste selber noch nicht so richtig, was ich damit eigentlich anfangen soll, wenn ich ehrlich bin, weil es noch so wenig verbreitet war und auch so wenig konnte, wenn man ehrlich ist. Also heute.
Also dieser Test damals, ich gehe offline, ich kapsel mich von allem, was es da inzwischen an Digitalem geht ab. Was ist so die wesentliche Erfahrung, die sich bei Ihnen dann eingebrannt hat?
Dass es tatsächlich natürlich am Anfang wahnsinnig schwer ist und ich wirklich auch Entzugserscheinungen, ganz klassische, hatte. Ich habe das dann zum Beispiel als Phantomvibrieren beschrieben, weil ich habe das Handy immer in derselben Hosentasche und immer auf Vibrationsalarm geschaltet und ich habe mir dann eingebildet, es würde quasi brummen. Dabei lag es ja ausgeschaltet zu Hause in der Schublade, aber trotzdem war dieses Phantomvibrieren eben da. Und das hat sich mittlerweile auch tatsächlich wissenschaftlich schon etabliert, dass Menschen ihren Klingelton zu hören glauben, obwohl das Telefon gar nicht klingelt. Ja.
Sind Sie denn damals dann im Laufe der Tage ruhiger geworden oder unruhiger?
Nee, es hat sich dann tatsächlich zum Glück eine Ruhe eingestellt und der Entzug hat sozusagen ein bisschen nachgelassen und auch das Gefühl, was zu verpassen. Modern sagt man ja FOMO, Fear of Missing Out, also eben dieses Gefühl, nichts mitzubekommen. Und es hat sich dann tatsächlich eine Ruhe und auch höhere Konzentration breit gemacht, dass ich mich wieder tatsächlich länger auf einzelne Dinge fokussieren konnte.
Auf der anderen Seite brauchte man auch schon damals mehr Zeit, um ganz einfache Dinge rauszukriegen. Also wo kriege ich das, was ich brauche, bei welchem Geschäft, mit welchen Öffnungszeiten hin?
Genau, also ich habe es jetzt nicht auf die Minute ausgerechnet, aber meine Schätzung ist, dass es so ein Nullsummenspiel war. Ich habe länger gebraucht, weil ich tatsächlich eben zum Bahnhof radeln und mir eine Zugfahrkarte kaufen musste, statt die online zu buchen. Habe dafür aber wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Zeit auf eBay oder Spiegel Online oder mit irgendwelchen in irgendwelchen sozialen Netzwerken vertrödelt. Also wahrscheinlich wiegt sich es am Ende auf. Der Tag hat nur 24 Stunden und wenn man sich Zeit spart, verplempert man sie vielleicht mit was anderem.
Wie war dann die Rückkehr in die digitale Normalität?
Ich habe tatsächlich, der Selbstversuch war eigentlich auf einen Monat angelegt gewesen und ich habe ihn dann verlängert, weil ich wirklich ein bisschen Angst vor dieser Rückkehr irgendwie hatte und dachte, oh, erstens, wenn du jetzt wieder eben das Netzwerkkabel in den Computer einsteckst und dann rauschen erstmal diese ganzen ungelesenen Mails rein. Das kennt ja manch einer schon nach dem Urlaub, dieses Gefühl. Und ja, hab dann tatsächlich eben nochmal 2 Wochen verlängert, um mich so ein bisschen zu drücken vor dem Wiedereinstieg. Ja. Aber genau, nach 6 Wochen muss es dann doch soweit sein.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit dem Journalistenkollegen Christoph Koch, der ein paar Jahre ist es her, bei der Süddeutschen Zeitung in München damals angefangen hat. Was haben Sie damals gemacht?
Die allerersten Gehversuche waren im Lokalteil von Fürstenfeldbruck, wo ich im Kulturteil schreiben durfte und zum ersten Mal gemerkt habe, huch, damit kann man ja auch Geld verdienen und das macht ja auch Spaß und das ist interessant. Und später habe ich dann für das Jugendmagazin Jetzt der Süddeutschen Zeitung gearbeitet, nachdem das dann eingestellt wurde, noch für die Online-Seite jetzt.de. Und schreibe seitdem immer noch mal wieder für die Süddeutsche oder das Süddeutsche Zeitung Magazin. Bin also immer noch dem Hause verbunden.
Sind sozusagen. Dann irgendwann von München nach Berlin gegangen, also genau. Der Stadt, in der Sie inzwischen, glaube ich, seit 15 Jahren leben.
Genau.
Und haben sich so Ihren eigenen Bauchladen zusammengebastelt und arbeiten, ich weiß nicht, komplett frei oder irgendwo pauschal?
Genau, komplett frei, aber eine Pauschale beim Brand 1 Magazin in Hamburg, ansonsten aber freiberuflich, schreibe eben ab und zu ein Buch. Dann gibt es noch, wenn nicht gerade Pandemie ist, vielleicht Lesungen oder Vorträge. Also eine bunte Mischung.
Wobei Corona, was Vorträge und Lesungen angeht, Ihr Leben ja auch ein bisschen durcheinander gerüttelt hat.
Genau, da ist natürlich nicht mehr so viel möglich. Man kann es natürlich auch alles digital machen, aber das Schöne ist ja eigentlich, oder was ich an Lesungen oder Vorträgen gerne gemocht habe, war, dass man tatsächlich ja mal rauskam, auch dann tatsächlich die Leute getroffen hat, den Leser, den man sonst ja vielleicht nur so als abstraktes Wesen oder die Leserin vor Augen hatte, hat man dann tatsächlich auch mal in der Stadtbücherei Göttingen oder in einer Buchhandlung getroffen. Das fand ich ja das Reizvolle und das passiert natürlich dann, wenn man jetzt eine Videolesung macht, natürlich auch nicht.
Was Themen angeht, stellen Sie fest, dass es da auch bei den Redaktionen, denen Sie bestimmte Geschichten anbieten, auch das eine Konjunktur hat und das andere dann plötzlich nicht mehr?
Also klar, natürlich gibt es zum einen natürlich so thematische Eingrenzungen. Also Brand 1 ist natürlich eigentlich ein Wirtschaftsmagazin, ist dafür aber, glaube ich, wiederum sehr weit geöffnet und nimmt sich auch gesellschaftlicher Themen an. Manchmal hat man natürlich auch einfach Pech und man schlägt vielleicht ein Thema vor, das eine Woche vorher schon jemand anders vorgeschlagen hat. Das kann man natürlich auch nie wissen. Habe aber auch das Glück, dass oft die Redaktionen auf mich zukommen und sagen, wir hätten gerne einen Artikel zum Thema X, hättest du Lust, den zu schreiben? Also das geht auch in beide Richtungen.
Nee, ich frage auch deshalb, weil ich persönlich den Eindruck habe, dass manche Themen medial so ausgequetscht werden, dass irgendwann nach, keine Ahnung, 3, 4, 5 Wochen die Luft raus ist.
Das stimmt, da ist natürlich dann bei einem Monatsmagazin zum Beispiel, muss man da ein bisschen schon eben überlegen, wollen die Leute in einem Monat noch was über Thema X hören oder lesen oder ist das dann, manchmal weiß man es auch schon oder ahnt es schon, das ist jetzt vielleicht gerade der große Aufreger, aber in einem Monat kriegt kein Hahn mehr danach, entwickelt man vielleicht auch ein bisschen eine Routine oder ein Gespür dafür, weil eben genau wie Sie sagen, manches wird natürlich momentan sehr, sehr schnell dann rauf und runter gespielt und dann umso schneller aber auch wieder fallen gelassen, weil man denkt, ach, da kann man jetzt, dazu ist jetzt alles gesagt.
Dann ist es natürlich auch Zeitungen, Zeitschriften, eine Branche, in der zum Teil tiefrote Zahlen geschrieben werden mit einer ganz unsicheren Zukunftsperspektive. Wie erleben Sie sowas als Autor?
Es ist natürlich tatsächlich eine Branche, in der es, glaube ich, nur wenigen noch gut geht und allen anderen unterschiedlich schlecht oder eben alle unterschiedlich zu kämpfen haben. Es ist eine Branche, in der sich ganz viel auch ins Digitale verlagert und eben man vom Print natürlich ins Netz geht, sei es auf einer normalen Webseite, sei es man macht einen Podcast, sei es wie finden wir auf YouTube, Instagram, Facebook statt. Also da müssen sich alle was überlegen, wie sie die Leute erreichen.
Wann ist ein Mann ein Mann? Diese Frage haben Sie sich mal gestellt und wir sind auf die Antwort sehr gespannt.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Wann waren Sie zuletzt in einem Boxring, Christoph Koch?
In einem Boxring war ich nur ganz, ganz selten, weil wo ich beim Boxverein in Berlin war zum Trainieren, haben wir die allermeiste Zeit nur so Fitnesstraining gemacht und Sparring im Ring war nur sehr, sehr selten. Was mir aber entgegenkam, weil ich gemerkt habe, ich habe eine sehr, sehr große Schlaghemmung und es fällt mir sehr, sehr schwer, anderen Leuten auf die Mütze zu hauen.
Also mit dem Boxen haben Sie insofern angefangen, als es damals um diese Testfrage ging, wann ist ein Mann ein Mann? Hat das Boxen in dieser Richtung irgendwas gebracht für Sie?
Also eben tatsächlich die Erkenntnis, dass ich scheinbar, was ich grundsätzlich ja gut finde, eher ein Lover als ein Fighter bin. Also dass mir sozusagen so eine gewisse Grundaggressivität scheinbar abgeht und ich eben wirklich, selbst wenn es ja erlaubt ist und der andere hat einen Kopfschutz auf und einen Mundschutz drin, dass es mir selbst dann immer noch schwer gefallen ist, dem mal eins auf die Nase zu geben.
Wo, wie und wann waren Sie Cowboy?
Das war auf meiner Hochzeitsreise mit meiner Frau. Wir haben in Las Vegas geheiratet und sind danach noch eben ein bisschen durch die USA gereist und waren dann noch ein paar Tage auf einer Ranch, wo man natürlich, sag ich mal, touristisch betreut Cowboy sein durfte. Wir haben tatsächlich Rinder zusammengetrieben mit einem sehr netten Hund an unserer Seite und anderen echten Cowboys und haben dann eben so einen Ring gebildet und die von einer Weide auf die andere gescheucht sozusagen.
Das hat schon Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, aber war auch eine heftige körperliche Geschichte?
Ja, ich glaube, also wir haben es wahrscheinlich jetzt sozusagen, die echten Cowboys sind ja dann, glaube ich, auch tagelang von der Zivilisation weg und schlafen irgendwie auf dem Boden am Lagerfeuer und so weiter. Das war bei uns natürlich nicht mehr so, sondern wir durften dann abends ins warme Bett und bekamen irgendwie vernünftiges Essen. Also von daher, aber ich glaube, das richtige Cowboy-Dasein war und ist mit Sicherheit härter, als wir es erlebt haben.
Dann haben Sie auf der Suche nach Männlichkeit einen gewissen Hugh Hefner interviewt. Sind Sie da erkenntnistechnisch weitergekommen?
Genau, den, ich glaube, mittlerweile verstorbenen Playboy-Gründer. Und genau, also um es vielleicht kurz zu erklären, ich habe ein Buch geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, ich bin eigentlich, entspreche in ganz vielen Punkten nicht dem klassischen Männlichkeitsbild. Ich habe keinen Lieblingsfußballverein. Wie gesagt, ich bin sozusagen kein Macho-Typ und habe versucht, dem so ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Warum ist das so? Oder könnte ich mich eben umgewöhnen? Und habe dann aber gemerkt, in den allermeisten Fällen hat es nicht funktioniert.
Wie war es mit Hefner?
War ein interessantes Gespräch. Er war natürlich schon hoch betagt und hat manches akustisch immer nur quasi, die Frage musste dann von seiner Assistentin immer noch so gebrüllt werden, weil wir haben nur telefoniert und dann quasi musste die Assistentin die Frage nochmal in dreifacher Lautstärke ihm ins Ohr schreien. Aber er war geistig, hat er noch einen ganz klaren und wachen Eindruck gemacht.
Und die Assistentin war vermutlich 130 Jahre jünger?
Nee, die war tatsächlich, die ist, glaube ich, ich habe ihren Namen leider vergessen, aber die war auch ganz, ganz lange an seiner Seite. Also nicht ganz so alt wie er, aber tatsächlich kein junges Playboy-Bunny, sondern ist so mit ihm gealtert und sozusagen die Frau an seiner Seite.
Haben Sie unterm Strich was für die eigene Männlichkeit gelernt oder sind Sie einfach zu der Erkenntnis gekommen, so wie es ist, ist es auch gut?
Das war letztlich ein bisschen die Erkenntnis. Was ich gelernt habe, war, dass es mir Spaß macht, im Meer zu stehen und Meerforellen zu angeln. Das habe ich nämlich auch noch versucht, weil ich dachte, ein Mann muss sein Essen auch einmal zumindest selbst gejagt oder zur Strecke gebracht haben. Und da war ich auf Bornholm. Und das hat mir gut gefallen. Da hatte ich das Gefühl, okay, das ist eine Art von Männlichkeit, mit der ich mich identifizieren kann.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Christoph Koch, der sich im Buch und für das Buch Sternhagel glücklich die Frage nach dem Glück gestellt hat und was man persönlich dazu beitragen kann. Also die allereinfachste Antwort, die mir jetzt spontan einfallen würde, wäre die Liebe.
Das stimmt. Deswegen habe ich, nicht deswegen habe ich geheiratet, sondern es hat sich gut ergeben, dass ich tatsächlich während der Recherche für das Buch auch geheiratet habe.
Es war eine Art Feldversuch.
Genau, es war ein einjähriger Selbstversuch. Ich habe versucht, möglichst viele Dinge zu tun, auszuprobieren, die gemeinhin als Wege zum Glück gelten, als Glücksrezepte. Und genau, einfach versucht, so viel wie möglich davon zu machen und zu gucken, was davon wirkt.
Wie wichtig war die Arbeit dabei?
Für mich tatsächlich wichtig, weil ich das Gefühl habe, es ist für mich ich habe einen Beruf gefunden, der mir Freude macht und der mich irgendwie erfüllt, über den ich mich wahrscheinlich auch ein Stück weit definiere. Aha. Und wenn es dann gut läuft, dann hat das durchaus Glücksgefühle. Gibt natürlich auch immer Tage, an denen es nicht gut läuft. Da muss man dann durch. Aber überhaupt einen Beruf zu haben, den ich mir selber ausgesucht habe, ist ja schon mal ein Privileg und ein großes Glück.
Hat Sport Sie glücklich gemacht?
Tatsächlich ja. Ich habe eigentlich schon immer Joggen als mein quasi ausgleichende Glücksspender entdeckt. Also quasi gerade wenn zum Beispiel ein schlechter Tag ist und vielleicht beruflich läuft es wirklich mal irgendwie nicht rund, dann Jogging-Schuhe an und rauslaufen, entweder zusammen mit meiner Frau, dann kann man über alles Mögliche sprechen oder alleine Kopfhörer rein und nach einer Stunde sieht die Welt schon ganz anders aus.
Hobbys, Briefmarken, Kieselsteine sammeln?
Sammeln tatsächlich nicht, wobei ich mir schon auch vorstellen kann, dass das glücklich macht. Gärtnern wird ja oft als Glücksrezept, das habe ich dann versucht, und habe hinter unserem Haus in Berlin in so einer Brache so einen Guerilla-Garten angelegt. Das hat tatsächlich auch Freude gemacht, aber auch sehr, es war auch sehr mühevoll.
Die Pflanzen haben es überlebt.
Die Pflanzen haben es überlebt, aber man muss schon viel Arbeit reinstecken. Also das, aber das ist vielleicht auch genau das, was glücklich macht, dass man sich reinknien muss und dann sieht man auch Erfolg, zum Beispiel eine Mohrrübe.
Lottogewinn? Wie ist es damit und wie war es damit? Gut, das kann man jetzt nicht im Feldversuch erzwingen.
Aber ich habe tatsächlich das Glück gehabt, dass ich einen, wenn auch überschaubaren, ich kann es sagen, vierstelligen Lottogewinn hatte. Also jetzt nicht, dass man sich sofort zur Ruhe setzt, aber trotzdem auch mehr, als man wahrscheinlich statistisch erwarten kann. War natürlich ein tolles Gefühl, weil es natürlich wirklich komplett unberechenbar und zufällig ist. Für die vielen anderen Sachen kann man ja was tun.
Klar.
Laufen gehen, Gärtnern sind ja quasi Dinge, wo ich auch was investiere. Und das andere ist halt wirklich nur, da schlägt das Glück im Sinne von dem Zufall
zu. Haben Sie auch Lotto-Gewinner getroffen und aufgetrieben?
Nee, das stimmt. Das wäre natürlich interessant gewesen, weil man ja eigentlich, das Klischee zumindest besagt, die allermeisten sind langfristig nicht glücklich. Und vielleicht hört man aber auch nur von diesen Fällen besonders oft, die dann nach 2 Jahren doch wieder pleite sind.
Also oder hätte ich spontan jetzt auch gesagt, dass die allermeisten ganz unglücklich enden. Die Kohle ist weg und da ist wenig Freude und wenig Glück.
Aber wie gesagt,
Glück.
Das sind auch nur die Fälle, von denen man dann in den Boulevardmedien liest und die glücklichen Millionäre, die leben einfach vor sich hin und erfreuen sich ihres Lottogewinns. Also das hätte ich mal statistisch mal mit 10 neutral Ausgewählten sprechen müssen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Christoph Koch, der auf der Suche nach dem Glück, ich weiß gar nicht, auf Rezept ein Psychopharmaka oder Psychopharmakon
sich besorgt hat. Da muss ich mich ein bisschen in Schweigen hüllen, weil ich natürlich eigentlich, da es mir grundsätzlich gut ging, kein Rezept bekommen hätte, dann aber einen anderen Weg gefunden habe. Belassen wir es mal dabei. Aber ich wollte eben ausprobieren, macht ein psychisches Medikament, das eben quasi Depressiven helfen soll, kann mich das auch glücklicher oder zufriedener machen.
Was ist mit Ihnen passiert, als Sie das eingenommen haben?
Ich habe mich tatsächlich sogar noch ein Stück besser gefühlt. Ich glaube, vielleicht irgendwie extrovertierter, offener bin ich geworden.
Wie oft haben Sie das genommen?
Das muss man dann einmal täglich nehmen. Angeblich dauert es auch eine Zeit lang, bis es wirkt, weil es erst quasi sozusagen sich so anreichert. Und man muss auch wenn man es aufhört zu nehmen, aufpassen, was ich nicht gemacht habe. Und das war dann tatsächlich nicht so günstig. Man soll es, glaube ich, im Idealfall auch so ausschleichen. Ja. Ich habe es auf einen Schlag irgendwie aufgehört zu nehmen. Und das war dann, habe dann tatsächlich sehr, sehr schlecht geschlafen ein paar Nächte. Aber sonst zum Glück keine schlechten Nebenwirkungen.
Hatten Sie Angst vor Abhängigkeit?
Nee, weil ich es ja wie gesagt auch nicht genommen habe, weil ich es quasi gebraucht habe, sondern es war eher so ein bisschen ein Experiment. Passiert überhaupt was? Also man kann ja auch ein bisschen sagen, wenn man sich ein Pflaster draufklebt und hat keine Wunde, dann bringt das Pflaster auch nichts. Oder Aspirin, wenn man keine Schmerzen hat, verändert sich auch gar nichts. So hatte ich mich auch ein bisschen bei dem Psychopharmaka gefragt, was passiert, wenn man die nimmt und man ist vorher so mittelglücklich, mittelzufrieden. gibt es auch noch nach oben einen kleinen Ausschlag.
Gab's.
Minimal, aber tatsächlich habe ich das Gefühl gehabt, ich war auf alle Fälle verändert.
Aber man kann es auch lassen.
Man kann es auch lassen. Wenn man es jedoch braucht, glaube ich, kann es eine große Hilfe sein.
Wenn man es aus medizinischer Sicht braucht, genau. Klar. Sie haben mal Lach-Yoga gemacht, waren in Indien eine Woche und haben Ihren Meister wie erlebt?
Genau, ich habe den Erfinder des Lach-Yoga in Indien besucht, in Bangalore, habe da einen einwöchigen Kurs gemacht, bin, glaube ich, jetzt sogar, ehrlich gesagt, zertifizierter Lach-Yoga-Trainer, wobei ich dieses Wissen nie weitergegeben habe. Das Lach-Yoga besagt quasi, dass wir nicht nur lachen, wenn wir fröhlich sind, sondern wir quasi diese Richtung auch umkehren können. Und wenn wir lachen und das auch ein bisschen länger machen, muss man sich ein bisschen überwinden, dass wir dann auch Glücksgefühle erleben, weil unser Körper quasi das
Endorphine ausschüttet.
Umkehrt und quasi denkt, normalerweise lacht der Körper nur, wenn er glücklich ist, also muss jetzt ja scheinbar auch irgendwie Glück vorhanden sein. Ja. Es funktioniert tatsächlich auch, aber wie gesagt, es ist schwer, sich selber dazu zu überwinden, grundlos zu lachen. Ist nicht so einfach.
Ich habe das auch mal ausprobiert nach einer Sendung mit einem Lach-Yoga-Experten. Also die Überwindung ist relativ groß, sich zu Hause hinzusetzen und anfangen zu lachen, weil grundlos Lachen in unserer Kultur so nicht vorgesehen ist. Genau. Aber es hat eine wahnsinnige Wirkung.
Ja, ne, es passiert doch was mit einem. Und ich glaube auch, dass es letztlich, man atmet wahrscheinlich auch schon mal stärker, die Durchblutung. Ja. Also wahrscheinlich sind auch ganz handfeste, körperliche Nutzen, die dabei irgendwie sind. Das Zwerchfell, also von daher durchaus empfehlenswert und auch im Gegensatz zu den Medikamenten ja wirklich nebenwirkungsfrei.
Welchen Selbstversuch werden Sie unternehmen, wenn Sie zurück in Berlin sind? Als nächstes?
Gute Frage. Ich glaube, ich versuche immer noch, mich digital zu disziplinieren. Das ist ja so ein bisschen mein Dauerthema. Also quasi der immerwährende Selbstversuch. Wie überlebt man in unseren digitalen Zeiten? Das ist vielleicht, wie gesagt.
Viel Glück beim Überleben.
Dankeschön.
Danke, dass Sie bei uns waren. Das war's in Leute heute Vormittag mit Christoph Koch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.